Herr, heilige uns in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Der Predigttext, der uns für diesen Sonntag verordnet ist, steht im Propheten Jesaja im 65. Kapitel. So spricht der Herr: Siehe, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freuet euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich will Jerusalem zur Wonne machen und sein Volk zur Freude und will fröhlich sein über Jerusalem und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören die Stimme des Klagens. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen. Denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Schaf sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Sie werden weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. Der Herr segne uns dieses Wort. Amen. Liebe Gemeinde, am Ewigkeitssonntag, wir haben uns Zeit genommen. Wer heute hier da ist, dem ist auch diese Stunde und dieser Tag wichtig. Und es gibt sicher auch manchen unter uns, dem war vor diesem Tag etwas bange. Einige sind ja unter uns, die haben einen Menschen zu beklagen. Da ist einer aus unserem Leben weggegangen. Und wenn man geliebt hat, dann tut das auch weh. Das ist eine Wunde, eine Narbe. Und die Erinnerung an den Menschen, der mit uns nicht verbunden war, sondern ist. Die Bilder sind lebendig, das sind die Bilder vom Leben und die Bilder vom Sterben. Das sind Erinnerungen und Gedanken, vielleicht so wie letzte Weihnachten waren wir noch beieinander, den Geburtstag haben wir gefeiert. Vielleicht sind das auch Bilder vergangener Unbeschwertheit. Und mancher unter uns trägt auch Bilder in sich, der Verfall der Gesundheit, das Pflegen daheim, das lange Leiden, Tage, Stunden im Krankenhaus. Und mit diesen Gedanken verbinden wir auch unsere Ohnmacht, dieses ohnmächtige Zuschauen müssen, wenn einer gehen muss. Also die Bilder des Leidens und Sterbens, die sind Wirklichkeit, das ist keine Fantasie. Und deshalb bedrängt uns Menschen, ob wir jetzt sagen, ich glaube, oder manche sagen auch, ich habe etwas Abstand dazu, mir fällt das schwer zu glauben, bedrängt uns Menschen immer diese Frage, diese existenzielle Frage, was nun? Soll das alles gewesen sein? Soll das tatsächlich das Letzte sein? Und wir sagen, nein. Also Menschen, die von sich sagen, ich glaube eher nicht, sagen auch nein, das kann ich mir nicht vorstellen. Es darf nicht sein, was nicht sein darf. Da muss doch noch irgendwas sein. Da muss doch ein Gott sein. Und wenn der Tod ins Leben tritt, ist dann Gott gefordert, dieser Gott da. Ich sage das so etwas, umschreibe das so etwas, weil ich es sehr bedeutsam finde, dass wir einmal auf unsere Hoffnungen, die in unserem Herzen wohnen, schauen. Und uns fragen, sind diese Hoffnungen so leuchtend, klar, hell, kräftig oder sind unsere Hoffnungen eher so wie in Zwischenräumen und diffus und unkonkret? Sind unsere Hoffnungen vielleicht sowas wie Allerweltsweisheiten, dass man sagt, na ja, wer nicht vergessen wird, stirbt nicht, hört man. Oder Erlösung ist Gnade. Der Tod gehört nun mal zum Leben oder sowas. Ich kann nicht für jeden Menschen sprechen. Aber ich meine, zumindest bei mir ist das so, und ich meine das auch zu sehen bei anderen, dass uns diese diffusen Hoffnungen in Wahrheit nicht trösten. Und trösten meint, Trost ist ja eine Tragekraft, dass sie uns in Wahrheit in dunklen Stunden nicht tragen. Es gibt auch so keine Erfahrungen. Ich habe noch keine gehört, dass durch eine diffuse Hoffnung, naja, da ist was zwischen Himmel und Erde, dass dadurch Lebensmut neu entfacht wird. Ich glaube das nicht. Mir hat das jedenfalls noch nie geholfen. Und deshalb, wer glaubt, der muss viel unbescheidener sein. Ich gebe mich einfach nicht, diese Entscheidung habe ich schon lange getroffen und hat die Kirche und die christliche Gemeinde getroffen. Ich gebe mich einfach nicht mit belanglosen Sätzen und Vertröstungen zufrieden. Ich sage einfach nein. Der Tod gehört nicht ins Leben. Der Tod, so sagt uns die Heilige Schrift, ist der unversöhnliche Feind des Lebens. Der Tod ist das Gegenteil des Lebens. Und sich mit dem Tod abfinden, das heißt ja schon fast wie im Leben tot sein. Als ich Kind war, habe ich im Sozialismus sozusagen gelernt, die Toten leben in uns weiter. Das ist Unsinn. Und wenn wir dann tot sind, sind die dann auch tot? Also, ich will gegen den Tod und die Gemeinde soll gegen den Tod protestieren, aufstehen und zwar mit Glauben, mit Jesus Glauben. Denn es reicht nicht, irgendwie zu vermuten, dass da wohl was sein muss, irgend so eine Kraft halt. Oder dass es irgendwie weitergeht nach dem Tod. Wer solche Hoffnung hat mit irgendwie und irgendwas, solche Hoffnung ist keine. Der König Salomo schreibt darüber, die Hoffnung des Gottlosen ist wie Staub vom Winde verweht, wie man einen vergisst, der nur einen Tag lang Gast gewesen ist. Nein, die Hoffnung der Religion des Atheismus reicht nicht. Ich bin ja so groß geworden mit der Religion des Atheismus. Und auf diese Fragen gab es keine Antwort. Zum Leben und zum Sterben reicht das nicht. Vor allen Dingen gegenüber dem, was ich anfangs sagte, weil die Bilder des Sterbens und des Todes so übermächtig und so übermächtig real sind. Und da braucht man schon sehr starke Worte und Gegenbilder. Bilder wahrer Hoffnung. Diese Hoffnung muss dem Tod und den Todeserfahrungen standhalten. Und da tritt heute durch den Propheten Jesaja so ein Wort zu uns. Die Frage ist immer noch, wie wir uns persönlich zu diesem Wort stellen, ob wir distanziert stehen oder es freudig aufnehmen. Diese Frage ist noch offen. Aber wir hören zumindest, der Prophet Jesaja, ein Mensch, bekommt von Gott etwas zu sehen. Und das ist so gewaltig, so groß. Dafür gibt's keine menschlichen Worte. Und er nimmt aber seine menschlichen Worte, die er hat, und beschreibt, was er sieht in Bildern. Und diese Bilder, das sind leuchtende Mutmachzeichen für Gottes entmutigtes Volk. Wie soll man das in Worten beschreiben? Aber er sagt, ein neuer Himmel. Wir merken schon, dass unser Verstehenshorizont da ans Ende kommt. Können wir uns gar nicht vorstellen. Aber das Versprechen Gottes ist ja größer als unsere Denkkraft. Eine neue Erde. Dann sagt er, Klagen und Weinen werden verstummen. Nie wieder wird einer am Sarg seines Kindes stehen müssen. Gott verschließt nicht mehr seine Türen. Er sagt, und kein Gebet wird mehr abprallen. Wolf und Schaf, Feind und Feind ziehen Hand in Hand, Arm in Arm ins Himmelreich. Dann sagt er, und die Kleinen, die werden groß rauskommen. Und kein Leben wird mehr Leben vernichten, um zu überleben. Und die Bosheit hat aufgehört zu existieren. Die alten Probleme sind hinfällig geworden. Was schwer war, fällt nicht mehr ins Gewicht. Und Gott selbst, so wird Johannes später rufen, Gott selbst wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Das sind für mich Bilder wahrer Hoffnung. Und zwar deshalb, weil sie nicht aus einer menschlichen Fantasie oder Wunschdenken entspringen, sondern aus dem Herzen Gottes kommen. Es ist ein Versprechen Gottes. Und sich an das Versprechen Gottes klammern, das bringt Hoffnung hervor. Diese Bilder sind fröhlich, singend, Licht. Und diese Bilder vom neuen Himmel und der neuen Erde bilden einen Kontrast, einen ganz starken Kontrast zu unseren Erfahrungen der Vergänglichkeit und des Todes. Und diese Bilder, die treffen uns. Und zwar, die treffen einen Punkt in unserem Herzen, den wir Sehnsucht nennen und ihn so beschreiben. Das wohnt in uns, diese Sehnsucht, die Überwindung der Todeserfahrung. Und wir hören diese Worte, neuer Himmel, neue Erde, Frieden, alles gut. Und so wird gesagt, etwas in uns, ja, genau das wünsche ich mir, dass das endlich mal aufhört. Und dass Frieden ist, in mir und um mich und um uns. Sehnsucht, das ist es, das wird berührt. Und die Sehnsucht im Menschenherzen könnte man beschreiben wie eine offene Tür. Und weil wir da offen sind, was die Sehnsucht betrifft, sind wir auch verletzlich an dieser Stelle. Mein sehr verführbar. Und wir machen auch die Erfahrung, dass sich genau diese offene Stelle viele zunutze machen. Denn die starken Bilder der Sehnsucht, die werden gleich vermarktet. Die Werbung, die lockt mit paradiesischen Angeboten, mit himmlischen Preisen, mit erlösenden Erfindungen. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden und dann guckt man und da ist ein neues Shampoo gemeint. Wir merken schon, die stärksten Bilder, die stärksten Versprechungen kann man so oder so gebrauchen, hilfreich oder verführend. Und der oberflächliche Missbrauch in Werbung und Politik, wissen wir auch, das hat noch niemand getröstet. Und das hängt damit zusammen, weil Hoffnung, wahre Hoffnung, diese Kraft, die ist eben nicht billig zu haben. Das ist noch nie so gewesen. Denn Hoffnung, die muss errungen werden. Hoffnung hat etwas mit Geduld zu tun und mit Gott zu tun. Hoffnung hat etwas zu tun mit dem Mut, den Schmerz auszuhalten und mitten im Schmerz auf Gott zu schauen. Stellen wir uns vor, Hoffnung, damit sie uns wirklich zur Hoffnung wird, ist kein oberflächliches Versprechen, sondern Hoffnung ist so etwas wie ein tiefer Brunnen. Und es macht große Mühe und fordert Geduld, die Eimer aus der Tiefe hochzuwinden. Und diese Arbeit an der Hoffnung braucht Zeit. Und Hoffnung heißt nicht leichtfertig zu sagen, ach, das wird schon wieder gut, Zeit heilt Wunden und das Leben muss halt weitergehen. Die Hoffnung beginnt in der Trauer, im Schmerz. Die Hoffnung beginnt dort, wo ein Mensch sich zu seinem Schmerz und zu seiner Trauer stellt und sagt, der Schmerz zerreißt mir das Herz. Und doch lasse ich nicht ab an die Zukunft und zu glauben, die Gott schenken will. Um Trost ringen, das ist eben sowas wie diese Eimer hochziehen aus den Brunnen der Hoffnung in die Gegenwart meiner Trauer. Und der Brunnen wahrer, bleibender Hoffnung, das ist Gottes Wort. Und heute in dieser Stunde, da schöpfen wir die Hoffnung aus dem Wortbrunnen. Damals haben die Bilder, die Gott Jesaja vor Augen gestellt hat, so wird uns berichtet, ein ganzes Volk getröstet. Das war eine Vision. Das hat Mut gemacht. Das hat Menschen aufgerichtet. Und dann sind diese Worte durch die Geschichte gewandert. Und in jeder Generation haben Menschen diese Verheißung Gottes aufgenommen und haben erfahren, welche Kraft es hervorbringt, auf Gott zu hoffen. Bis heute. Und heute begegnen sie uns und wollen uns in dieser Stunde trösten. Und auch wir nehmen sie. Wenn ich von Bildern spreche, sage ich mal, wir malen daran. Wir trinken sozusagen aus dem Heilsbrunnen. Wir teilen jetzt diese Hoffnung. Und wenn wir diese Hoffnung teilen, dann schauen wir ja auch auf Bilder. Bilder, die Versprechen Gottes sind. Und wenn wir auf diese Bilder schauen, können wir das einfach nur tun und dann wieder weggehen. Oder wir können auf diese Versprechen, die uns in Bildern begegnen, schauen und uns daran festhalten und sagen, das ist wahr. Daran halte ich mich. Und dann sehen wir als Christen diese Bilder eines Morgens. Wir sehen den Ostermorgen. Wir sehen ein Bild, wie die Sonne aufgeht über der Stadt Jerusalem. Und wir sehen, wie Engel Gottes Boten am Grab verkündigen, dass Jesus lebt. Das Grab ist leer. Und wir sehen, wie entmutigte, verzweifelte Menschen zurückfinden ins Leben. Wir sehen Menschen vor uns und sehen in ihnen, was Hoffnung bewirkt, dass sie ihre Angst ablegen wie einen löchrigen Mantel und die Hoffnung anziehen wie ein Lichtgewand. Und wir sehen in diesen Bildern, wie sie dann ermutigt hinausgehen in eine Welt, die Schafe unter die Wölfe und verkündigen, der Tod ist überwunden, Jesus lebt. Und wir hören und sehen sie predigen, die Worte Jesu wiederholen, dass Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und wir hören sie und sehen sie, wie sie rufen, komm zu Jesus, dort ist das Leben. Er allein gibt Leben. Wir sehen, wie sie gehen und ringen um Menschen und sagen, kommt vom Tod ins Leben, bleibt beim wahren Leben, kommt zu Jesus. Und hören Menschen fragen, wer Jesus ist. Und dann hören wir, wie sie die Worte Jesu wiederholen, dass Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und so kommen diese Bilder wirkmächtig zu uns und unter uns. Und jetzt sind sie hier. Jetzt sind sie direkt an unserem Herzen und fragen, ist Jesus dein Herr? Bist du im Leben oder bist du noch im Tod? Was wird sein, wenn du die Grenze überschreitest? Bist du bei Jesus oder nicht? Und deshalb komm zu Jesus. Lass es auch für dich gelten, wenn Jesus spricht, ich lebe und du sollst auch leben. Denn mit Jesus sind wir in der Schar der Erretteten des Volkes Gottes. Und mit Jesus gilt auch das Wort des Propheten Jesaja für dich, wenn es heißt, und man wird nicht mehr hören die Stimme des Weinens und Klagen. Ich will mich freuen über mein Volk. Jesus, der Sieger über den Tod. Jesus, mein Herr. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als unser Denken, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.